Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Es wird ein wilder Ritt, dieses Basketballjahr 2026, und es beginnt gleich mit so einem. Es ist die erste Folge Abteilung Europameister im neuen Jahr, und Per Günther, sie ist endlich da. Die lang angekündigte, die in den Archiven verschollene, die mythische fast College Boys Folge des Podcasts Abteilung Europameister. Wie fühlst du dich?
Ich fühle mich trotz stundenlanger Recherche absolut miserabel vorbereitet. Ich fühle mich wie ein Aufschneider, wenn ich über College Basketball spreche. Ich fühle mich. Deswegen gebe ich die Expertenrolle einfach hier quasi klar ab. Ich werde hier hinkommen als Fan mit Fragen, mit ein paar Beobachtungen, als Staunender, was es alles für Menschen gibt, wie viele. Also, wir haben null Anspruch auf Vollständigkeit. Wir mussten es massiv eingrenzen. Es gibt einfach 1000 talentierte Deutsche an irgendwelchen Colleges, die meisterhafte Dinge aufführen. Aber zumindest passiert mal was, und ich bin froh, dass gerade du, nachdem du den Leuten mit den Emotionen und Gefühlen der Menschen gespielt hast, endlich ein bisschen was delivered bekommst heute.
Auch bei mir gilt, wir schauen mal, wie weit wir kommen mit dem angeeigneten Fachwissen. Ich möchte gleich schon mal verkünden, aber das machen wir gleich alles nochmal detaillierter. Aber ich bin natürlich bei Weitem kein College-Experte, da gibt es wirklich ganz andere Leute. Aber wir versuchen das einfach so in dieser Konstellation. Aber bevor wir zu diesem Teil kommen, müssen wir natürlich noch ein paar News-Items anschieben. Allen voran, eine kurze Liaison, etwas. Eine Verpflichtung, von der wir ausgegangen sind, dass sie die Saison der Bayern nachhaltig verändern könnte. Nun ist es schon wieder vorbei mit Spencer Dinwiddie. Bei den Münchnern aus persönlichen Gründen hat man das Arbeitsverhältnis schnell beendet. 17 Pflichtspiele waren es insgesamt, 11 in der Euroleague davon, 5 in der BBL. Per, was kann man sagen als Fazit zu diesem Abgang und zu dieser sehr kurzen Zeit von Spencer Dinwiddie bei den Bayern?
Was kann man sagen? Es ist tatsächlich, gefühlt sich an wie ein Missverständnis. Gab es Anzeichen auch aus seiner NBA-Karriere, dass Dinwiddie jetzt nicht ein Spieler ist, der egal wo hinkommt und dir europäische, hart erarbeitete Euroleague-Siege besorgt? Ja, das wussten wir, glaube ich, beide vorher. Es gab immer mal Fragen, was er überhaupt für ein Typ ist. Er wirkte manchmal nur bedingt interessiert an NBA-Basketball oder beziehungsweise an. Er wirkte einfach vielleicht manchmal wie ein Sonderling als Profi. Und ich hatte trotzdem Hoffnung, dass das irgendwie ein cooler Fit ist, dass er Bock auf die Stadt, auf München, auf die Erfahrung. Ich fand, es wirkte auch von der Körpersprache und dem, wie er sich gegeben hat, den ersten Spiel echt cool. Muss man einfach sagen, dass wir wissen überhaupt nicht, was bei ihm passiert. Wir wünschen ihm und seinen Ängsten natürlich nur das Beste. Wir können das nicht einschätzen. Wir müssen aber auch sagen, dass manchmal sich dann, wenn solche persönliche Gründe es gibt, sich das auch so ein bisschen mit sportlichen Gründen durchaus vermischen kann. Aber da maßen wir uns kein Urteil an. Wir hoffen, dass er irgendwie seinen Spot findet, weil er ist sicherlich nicht fertig als Basketballer. Es ist irgendwie erstmal fast ein Ende, über das man vielleicht froh sein kann aus Münchner Sicht. Wie siehst du das?
Ja, ich meine, ich finde es schon schwierig, diese Planstelle Spencer Dinwiddie. Man hat es ja immer noch gehofft, oder ich von außen immer noch gehofft, dass sich das findet, dass Spencer Dinwiddie annähernd das offensiv bringen kann, was man sich so ein bisschen erwartet hat, gerade in der Euroleague. Hatte man oft immer noch das Gefühl, er ist nicht in dem Level involviert, in dem er es sein sollte. Das haben wir öfter besprochen. Schade, dass so ein Spieler nur so kurz zu sehen ist. Und du hast es schon gesagt, wir wollen jetzt nicht spekulieren über die Gründe des Abgangs. Es wurde genannt persönlich und dementsprechend belasten wir es auch dabei. Und schauen vielleicht auf den neuen Mann bei den Münchnern, der jetzt nachverpflichtet wurde. Wir kennen ihn schon aus einigen Jahren in der Euroleague, Neno Dimitrijevic, der Point Guard, der jetzt nachkommt, hat jetzt in der Saison bisher bei Zenit St. Petersburg gespielt. Die Bayern haben ja schon einen Spieler im Kader mit Xavier Rattan-Mays, der einen Stint in der russischen oder in der VTB-League absolviert hat. Wenn man jetzt so auf die blanken Zahlen guckt, und ich bin ganz ehrlich, ich habe aus dieser Saison kein Spiel gesehen von ihm bei Zenit St. Petersburg. Gartam Mace dominiert vor 2 Jahren, da 25 Punkte im Schnitt gemacht in der Liga. Dmitrijevic kommt jetzt nach absteigenden Leistungen, zuletzt in der Euroleague, also seine letzte Saison bei Mailand, unter 37% aus dem Feld, 23% vor der Dreierlinie, kommt nicht mehr wirklich an die Freiwurflinie. Jetzt auch in Russland keinen wirklichen Impact gemacht, auch da unter 40% aus dem Feld, eigentlich ja auch sehr hohe Dreierrate von außen. Inwiefern hilft der den Münchnern jetzt nochmal weiter?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass er hilft. Ich habe ihn bei Mailand schwach gesehen. Ich finde, er ist für mich ein Spieler, der im Zweifel immer bessere Zahlen hat, als er Nutzen, als er effektive Nutzen hat. Und wenn er jetzt keine besonders guten Zahlen hat, ist das ein schlechtes Zeichen. Ich wüsste nicht, welche Lücke er füllt bei den Münchnern. Er hat nicht die Firepower, um diese, also um Gottes Willen, irgendeine Edwards, Rotan Mace, Dinwiddie angedachte Rolle als purer Scorer, als Explosion, der mal 25-30 macht und damit dir auch mal ein schlechtes Spiel gewinnt oder über ein Spiel als Mannschaft, was so lala ist, kaschiert. Ich halte ihn für defensiv angreifbar. Und das ist jetzt erstmal kein, also ich, es gibt sicherlich Gründe, warum er da ist. Auch ich lag schon unglaublich oft völlig daneben, aber ich wäre überrascht, wenn er jetzt derjenige wäre, der aus diesem Pulk, den sie ja haben, aus Justus Hollatz, Jovic, Baldwin, dann vielleicht doch noch mal Rotan Mace, so dieses ganze Konglomerat. Also da bedarf es ja einen Namen eines Dinwiddies, wo wir sagen, okay, wir haben einen Haufen Spieler, von denen wir wissen, was wir bekommen. Und jetzt holen wir aber einen, der unter Umständen Head and Shoulders da drüber ist, damit wir es überhaupt Sinn macht für uns, jemanden zu holen. Und Dmitrijevic ist für mich nicht dieser Name, von dem man überhaupt annehmen könnte, dass er auch mal nur 2, 3 Spiele über dem steht. Aber ich bin Medienheini, wir sind Medienheinis und Entscheider beim FCB machen das schon recht lange. Von daher, wer weiß.
Ja, und man hat ja zuletzt die Niederlagenserie gestoppt, immerhin gegen Maccabi mit einem wieder auferstandenen David McCormack mit 18 Punkten, der plötzlich spielt, als wäre er 8 Jahre jünger und rennt und fliegt in alle Richtungen, angeheizt von Sweaty an der Seitenlinie. Also das sah ziemlich gut aus, was man da gegen Maccabi so gemacht hat. Hat noch nicht mal ein überragendes Shooting-Spiel bekommen von seinen Kernspielern. Also da geht's bergauf, aber wir haben die Bayern ja viel begleitet schon in dieser Saison. Wir werden sie weiter viel begleiten. Wir schauen da wahrscheinlich dann nächste Woche nochmal ein bisschen genauer drauf. Wir haben auch noch ein heiß diskutiertes Thema in der Podcast-Gruppe. Dementsprechend habe ich das Gefühl, ich muss es vorbringen.
Du musst dich fügen. Du musst Company-Man sein und dich fügen.
Ja. Das erneute Drama bei Panathinaikos Athen, Per. Niederlage Nummer 10 in Folge in der Euroleague im griechischen Derby gegen Olympiakos Piräus. Die letzten 10 Spiele in der Euroleague verloren. Das ist schon eine Wahnsinnsbilanz. Jetzt mittlerweile inzwischen, kommt ja auch noch dazu, gestern verloren gegen Mailand. Das war aber zum Zeitpunkt noch gar nicht Thema, als der gerne oberkörperfrei und mit Zigarette posierende Vereinspräsident sich meldete via Instagram. Und ja, die einige Spieler scharf kritisiert hat. Ich bin mir gar nicht sicher, ob mit Namen. Er hat auf jeden Fall Kostas Lukas.
Ihr wisst, wer ihr seid. Er hat es versehen mit, ihr wisst, wer ihr seid. Also, er hat mitbekommen, ja, dass Alkohol konsumiert wurde und erst um 5 Uhr nachts quasi Öffentlichkeiten oder der öffentliche Bereich, Stadtbereich verlassen wurde von einigen Spielern. Im Zweifel ist es immer besonders gefährlich, wenn du danach das Stadtderby verlierst. Giannakopoulos, ja, kann man mitnehmen, wenn man möchte, muss man nicht. Das ganze Ding ist jetzt, du hast es ja perfekt richtig beschrieben. Du hast gar keinen Bock darüber zu sprechen, weil es das nächste Stöckchen von der Ataman Giannakopoulos Gang ist langweilig. So. Ich fand zumindest erwähnenswert nochmal die direkte Ansprache von Ataman über seine Spieler, nämlich Hernan Gomez und Mitoglu, den er quasi abgesprochen hat. Also nach dem Spiel ist vorbei, er beglückwünscht die Schiedsrichter und er beglückwünscht die sich damit, indem sie Panna verpfiffen hätten, das Euroleague-Final zu pfeifen. Das zumindest hat mir ein kleines Schmunzeln rausgekitzelt, das finde ich okay. Und dann eben hat Vesenkov gratuliert, weil er ein echter Power-Forward ist mit Belohnung auf Power, weil seine zwei Power-Forwards in Anführungszeichen völlig machtlos erschienen, beide 0 Punkte gemacht. Und mit dem Zusatz, wie sie es quasi in jedem Derby schon gemacht haben, im letzten Derby haben sie 13 und 10 respektive gemacht, aber egal. Nee. So, das Ganze ist okay, das kann man erwähnen, das ist ganz witzig. Lukas Schönmüller schon gestern Abend in der Konferenz war auch bei dir, hat gesagt, das ist doch jetzt langweilig, nutzt sich das nicht ab. Und da habe ich noch widersprochen, weil ich fand, gerade seine Spielerschelte nutzt sich nicht ab, weil sie ja sich wirklich oft als nutzvoll herausgewiesen hat. Also, sei es ein Juancho Hernan Gomez vor 2 Jahren in seinem ersten Auftritt bei Panna, den er dann irgendwann später wachgekisselt hat. TJ Shorts kurz mit diesem Stint. Man muss jetzt sagen, dieser Stint ist jetzt auch schon wieder vorbei. Also nachdem die großen Medienschelte TJ Shorts, hat er dann mal ein paar gute Spiele hintereinander gemacht. Jetzt hat er 5 Minuten gespielt im Derby und, glaube ich, 8 blasse Minuten gegen Mailand, in dem Mailand alles geswitcht hat und sie trotzdem es nicht geschafft haben, Shorts dann irgendwie da zu benutzen. Und Ricci, der alte Verteidigungsgott, und Flaccadori im 4. Viertel dieses Star-Ensemble auseinandergenommen hat. Also, da läuft viel schief. Gestern habe ich noch zu Lukas Schönmüller gesagt, ach komm, diese Spielerschelte, die kann man immer noch mal besprechen. Heute Morgen wache ich aber auf zu dem nächsten Post. Ataman ist wieder da mit dem alten Trick. Wenn sie die Champions League, wenn sie die EuroLeague nicht gewinnen und wenn sie die griechische Liga nicht gewinnen, ist er weg aus Athen. Also, den gleichen Trick, den er auch schon vor 2 Jahren benutzt hat, benutzt er jetzt nochmal. Und jetzt offiziell bin ich bei dir im Team und bei Lukas Schönmüller im Team. Ich bin ein bisschen spät dazugekommen und muss jetzt sagen, das war einer der wenigen Male, wo ich so einen Ataman-Rums in Anführungszeichen gelesen habe und er an mir einfach verpuffte. Und ich dachte, ja, das haben wir jetzt alles schon zuhauf gesehen. Kann uns nicht anfassen.
Ja, ja. Ich finde das alles immer so ein bisschen albern, auch in den besten Zeiten für dieses Albern. Ich würde vorschlagen, Ergin Ataman, dass er einfach im nächsten Spiel Matthias Lissor spielen lässt für 25 Minuten. Das ist doch mal wieder ein Stunt, den er schon länger nicht mehr gemacht hat. Es ist albern und ich meine. Der große Unterschied ist, du weißt, wie sich so eine Chemie innerhalb eines Lockerrooms entwickelt. Du weißt, wie sich das anfühlt, vielleicht auch, wenn von außen Kommentare in die Mannschaft dringen. Das kann ich natürlich alles nicht nachvollziehen. Für mich als rein Außenstehenden hat es immer was von Verzweiflung und Albernheit. Und ich weiß nicht.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde tatsächlich, in weiten Strecken des Sports oder auch im normalen Berufsleben, und da finde ich es vielleicht noch extremer, ich bin jetzt noch nicht ewig im Berufsleben, aber ich weiß, dass zum Beispiel hier immer das schützende Wir und Ihr benutzt wird. Also wenn zu uns jemand spricht und keine Ahnung, und einer von uns würde jetzt regelmäßig, unserem Expertenteam oder Kommentatorenteam würde regelmäßig irgendwas verkacken, man würde immer zu spät kommen. Und dann würde unser Vorgesetzter sich wahrscheinlich hinstellen und sagen, Leute, achtet nochmal auf eure Pünktlichkeit. Wir müssen gucken, dass wir das anders halten. Wir müssen gucken, dass wir respektvoll mit der Gruppe umgehen und so weiter. Und das kann uns nicht mehr passieren. Also so eine schützende Pauschalisierung oder uns irgendwie so eine Kollektivisierung. Und da bin ich tatsächlich ein Freund von, einfach zu sagen, Amigo, du bist jedes Mal zu spät. Wir warten deswegen. Krieg das hin. So. Also ich mag manchmal wirklich einfach gerade im Sport klar dich rauszupicken, das ist jetzt Big Boy Pants anziehen und performen. Und genauso mag ich das auch, wenn es öffentlich ist. Und genauso war ich tatsächlich als Spieler auch besonders motiviert, nicht unbedingt Medienschelte, musste nicht sein, aber wenn er in Kabine Form spielt, gesagt wurde, wir müssen, um heute zu gewinnen, musst du dein defensives Matchup einigermaßen im Griff haben. So kickt es gebacken für uns. Und das kannst du auch da wirklich nicht jedes Mal machen, weil dann ist es irgendwann, Papo ist auch, aber wenn es zweimal die Saison passiert, dann macht das schon was mit dir. Aber ja, also jetzt im Allgemeinen ist es jetzt einfach wieder, ist es zu viel Ataman und ja, wir sprechen ja auch immer, wir beurteilen es ja auch immer je nachdem, wie die Mannschaft spielt und die Mannschaft spielt einfach nicht gut. Also mach deinen Job, finde einen Weg, deinen Job besser zu gestalten aktuell als das, was du tust.
Okay, das war der News-Teil. Das war der News-Teil für heute.
Ich habe noch nur so, ich habe noch, hätte noch zwei Kategorien. Und zwar, du kannst mir aber auch sagen, wenn wir die streichen oder hinten anstellen sollen oder schnell rausbängen sollen. Das ist einmal Piep, Piep, die Piep, die Feldlaus, Feldmaus. Unsere Lukas-Feldmaus-Kategorie.
Ja, yeah, go for it.
Das geht, dauert nicht lange. Ich weiß nicht, gar nicht, welcher Fieber-Wettbewerb das ist. Du weißt das vielleicht. Wo Trapani spielt, aus Italien.
Ah, ja, ja, das Spiel natürlich. Die
Trapani, okay, aber Sharks, hat einen Twist. Yeah. Es hat einen Twist. Also, Lukas Feldhaus schreibt mir, informiert mich. Hey, weil, so, hey, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
Champions League-Spiel, ja.
Genau, kuriose Szenen. Es ist die Basketball-Champions League. Und es spielen zwei Teams in Bulgarien. Eine israelische gegen Trapani. Und beide reisen nach Bulgarien, weil in Israel immer noch nicht gespielt werden kann. Diese beiden Basketballmannschaften gehen dahin. Trapani ist pleite und reist an mit zwei Profis nur noch, die da sind, und drei Jugendspielern. Reisen zu fünft an. Trotzdem muss diese Phase aus irgendwelchen Gründen, muss es, also zwei Mannschaften, eine mit nur mit fünf Spielern und drei Jugendspielern, reist nach Bulgarien, die spielen gegeneinander. Das Spiel dauert 7 Minuten. Nach 7 Minuten gibt Trapani auf. Einer ist ausgefault. Einer sonst irgendwas. So, das passiert. Und es ist eine kuriose Situation. Und ich bin froh, dass Lukas mir das erzählt hat. Hier ist der Catch. Ich kriege heute eine WhatsApp-Nachricht von Lukas Feldhaus. Und es ist nur der erste Satz. Es geht um nichts anderes als der erste Satz. Der da heißt, ich habe mir heute einmal die 7 Minuten von Trapani angeschaut. Und dann ging es weiter. Und dann bin ich schon einfach gestorben. Unter der Vorstellung, bei all dem Basketball, die passiert, bei allem, was Lukas Feld uns vorbereitet, also wirklich, Juli-Konferenz gestern mit 8 Spielen, trotzdem sagt er sich, da hat ein Basketballspiel Schatz gefunden zwischen Israel und Trapani, 7 Minuten lang in Bulgarien, vor keinem Fan. Lass mich doch mal einfach da reinschauen und gucken, was in diesen 7 Minuten passiert ist. Er hat es mir noch erzählt, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach darum, einfach, das musste ich mit jemandem teilen.
Mhm. Ja. Ich habe hab tatsächlich auch Ausschnitte gesehen davon.
Du hast auch, okay, dann bist du so auch in seinem Level. Ich bin nicht in dem Level, aber ich fand das zumindest erwähnenswert, vielleicht nicht. Zweite Sache ist auch ganz, ganz schnell. Ich hatte ja vor kurzem eine Verschwörungstheorie mit Coach Splitter. Und ich fand sie wirklich greifend. Ich fand sie griffig. Splitter, ja. Ich werde sie jetzt nicht nochmal reproduzieren, aber ich musste gestehen, dass schon wieder mein Gehirn so etwas Ähnliches, eine ähnliche Verstrickung offen, also eine ähnliche kabale Situation aufgetan hat. Folgendes. Bist du bereit? Kabale. Hast du Lust überhaupt eine Verschwörung? Wow. Hast du Lust auf,
ja,
hast du
ich Lust bin, auf eine muss auch Kabale verarbeiten.
Okay.
Natürlich. Natürlich.
Ich habe mir mal über die NBA Europe und EuroLeague unterhalten. Und wir sind natürlich erstmal pauschal Team EuroLeague. Also, keine Ahnung, was auch immer passiert, aber aktuell, oder ich aktuell finde EuroLeague gut. Mit riesigen Problemen. Die NBA Europe wird am Anfang auch riesige Probleme haben. Vielleicht ist die NBA Europe irgendwann viel cooler. So, wie auch immer. Ich versuche es wirklich, es ist von meinem Arbeitgeber unabhängig. Ja, es geht nicht darum, jetzt NBA Europe irgendwie schlecht zu machen. Aber ich habe mich mit jemandem unterhalten und jemand sagte zu mir folgendes kleines Detail. Es ist noch nicht klar, welcher Modus oder welches Regelwerk benutzt wird. Also wird quasi, werden FIBA-Regeln gespielt oder werden NBA-Regeln gespielt? So, und jetzt bin ich hellhörig geworden. Basti Ulrich, wer ist amtierender Weltmeister im Basketball? Deutschland, korrekt.
Die deutsche Nationalmannschaft, Per Günther.
Wer gewinnt die MVP-Trophäen aktuell? Wer die besten 5 Spieler? Aus welchem Kontinent kommen diese Spieler nicht? Aus den USA. Es sind die.
Nicht aus den USA. Der Kontinent schon. Alexander, ja.
Ja, okay, mir egal. Aus dem Land USA. Du hast recht. Also, wir haben offensichtlich ein Ausbildungsproblem in der amerikanischen Basketballspitze. Die Europäer gerade besonders ziehen davon. Antetokounmpo, Jokic, Luka, wie sie alle heißen. Deutschland ist Weltmeister. Wie willst du das stoppen? Indem du ein trojanisches Pferd auf den alten Kontinent schickst. Du nimmst quasi, du machst die Juli kaputt und sagst, liebste Kinder vom europäischen Kontinent, schaut euch dieses Produkt an. Die erstrebenswertesten Basketballjobs auf eurem Kontinent werden Jobs sein, die nach NBA-Regeln gespielt werden. Arbeitet an euren Hang-Dribbles und an euren Healthy-Pull-Ups. So, vergesst das alte System. Vergesst die Ausbildung. Vergesst das Bewegen ohne Ball. Vergesst es alles. Und er schickt sein Spiel, was mit dafür verantwortlich ist, mit AAU und dem ganzen Quatsch, dass sie nicht anständig ausgebildet werden, zu uns.
Wow. Wir drehen die Systeme um. Und würde dann gleichzeitig in den USA plötzlich ein anderes Ausbildungssystem installiert werden?
Nein, das schafft er nicht. Das war der erste Versuch. Der erste Versuch war, hey, lass uns doch auch so ausbilden wie die in Europa. Aber das funktioniert nicht. Wenn du, also du kannst dich ja nur so ausbilden, wie dass du am Ende das benutzen kannst. Das heißt, woher, wieso sollten die jetzt irgendwo, keine Ahnung, draußen ohne Ball einfach so passend schneiden spielen. So, natürlich nicht. So, du willst erfolgreich. Das heißt, er weiß, okay, wir schaffen es nicht, unser Ausbildungssystem zu verändern. Das heißt, wir müssen einfach deren Aspiration und Basketball-Vorbild kaputt machen.
Also Adam Silvers großer Plan ist Basketball weltweit schlechter.
Das trojanische Pferd, die NBA mit ihrem NBA-Regelwerk. Also es kann natürlich sein, dass es bald heißt, NBA Europe spielt nach FIBA-Regeln. Und es ist quasi einfach nur Euroleague-Talente im Rom-Jersey. Und es sieht einfach irgendwann genauso aus, der Basketball, wie jetzt. Nur in anderen Hallen und anders produziert. Aber wenn wir hören, dass Adam Silver announced, dass die NBA Europe mit den ganz normalen NBA-Regeln spielt, dann sollten wir zumindest wachsam sein.
Ich warte nur, dass dann, wenn die NBA Europe kommt, also die Unterwanderung hört ja für mich dann da nicht auf, oder? Wenn wir schon mal in der Theorie sind, dann gehen wir weiter. Ich glaube, dass dann das Mediensystem noch weiter unterwandert wird. Was haben wir jetzt aktuell? Wir haben Berichterstatter, wir haben Kommentatoren, die sich breit informieren und viele verschiedene Themen abdecken. Wir haben im Großen und Ganzen, würde ich sagen, auch wenn man so den Euroleague League Pass, also die Euroleague-Spiele da so auf Englisch anschaut, natürlich auf Magenta Sport auf Englisch anschaut, dann haben wir Kommentatoren, die breites Wissen haben über viele Teams der Euroleague. Das ist ja dann auch im Vergleich wieder zu kompetent. Wir brauchen diese selben Teams wie in der NBA, diese Home-Announcer, dass man wie bei den Warriors zwei Kommentatoren hat, die noch nie ein Spiel von der anderen Mannschaft gesehen haben, die Spieler nicht kennen und keine Ahnung haben und sich das ganze Spiel lang nur darüber beschweren, dass Steph Curry keine Pfiffe bekommt, obwohl er nur von 1,5 Meter hinter der Dreierlinie wirft. Da fühle ich mich dann angegriffen.
Ah, okay. Ich glaube, dann kann jeder so seine Ängste und Sorgen noch daran tragen. Das finde ich fantastisch. Aber prinzipiell das trojanische Pferd, das Regelwerk, also da muss man zumindest mal die Haube aufmachen und reinschauen, oder? Wenn uns das geschickt wird.
Ja, absolut. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile so 15 Sekunden Zeitverzögerung zwischen uns. Auch interessant. Es wird viel Stille geben in diesem Podcast. Das ist heute eine interessante Folge hier. Es ist einfach ein Fluch, der auf der College-Folge liegt. Und deswegen, bevor die Internetprobleme, die wir hier haben, wir erleben hier schwere technische Probleme. Dementsprechend gehen wir so schnell wie möglich rüber in unser eigentliches Thema des Podcasts. Denn wir wollen heute einmal zumindest einen kleinen Ausschnitt zeigen von dem, was da derzeit an Talent rumläuft aus deutscher Sicht am College. Wir haben uns jetzt, wie du vorhin schon mal erwähnt hast, schon ziemlich eingeschränkt thematisch. Wir haben gesagt, wir konzentrieren uns mal auf den 2006er Jahrgang. Denn wir haben eine unglaublich breite Auswahl auch an verschiedenen Leveln von Spielern, die aktuell in den USA am College spielen. Ne, da muss man natürlich vielleicht mal zumindest am Rand erwähnen, so ein Yosananda Frew zum Beispiel, der da jetzt gerade eine wahnsinnig gute Saison spielt, natürlich schon ein paar Jährchen älter ist als die anderen Prospects, die so unterkommen. Aber der spielt in Louisville, spielt da eine super Saison bis hierhin. Wir haben Amon Dörries, der auch ein 2006er Jahrgang ist, bei einem eher kleinen College, bei Bucknell, der ebenfalls sehr, sehr gute Zahlen auflegt. Topscorer des Teams ist, allerdings in einer sehr, sehr schwachen College-Mannschaft. Aber wir haben uns jetzt mal auf die großen, ich muss nochmal durchziehen, 1, 2, drei, vier, fünf. Auf die habe ich mich jetzt mal konzentriert. Die fünf großen College-Spieler aus deutscher Sicht, die auch in den nächsten ein, zwei Jahren als diejenigen gesehen werden, die wahrscheinlich in der NBA Draft landen werden und die allesamt aus diesem famosen 2006er Jahrgang kommen, aus diesem Jahrgang, der bei der U19-WM die Silbermedaille geholt hat, Niederlage gegen die USA im Finale. Und Per, ich würde jetzt einfach mal von Nummer 5 bis Nummer 1 durchgehen mit dir und schauen, wie es bei diesen Spielern so läuft. Die meisten davon kennen wir natürlich auch schon bestens aus Deutschland. Der erste ist Ivan Katschenkov bei Arizona. Spieler, den wir bei den
krank,
Bayern...
Es ist krank, dass er in Nummer 5 kommt. Aber ja, es ist krank. Also, erzähle uns von ihm, aber ich werde immer wieder sagen, das ist Nummer 5. Was wäre ein Spieler, der 7 Spiele hintereinander Double Figures macht bei dem besten gerankten College-Team und da 28 Minuten spielt? Und es ist der 5. Was wäre da sonst für eine Story? Was wäre das vor 10 Jahren für eine Story gewesen? Bitte erzähl mir.
Es ist für mich immer noch eine unglaubliche Geschichte, weil ich glaube, Ivan Katschenkov von dieser Top 5 jetzt in diesem College-Jahr die größte individuelle Geschichte ist, was die, na, vielleicht, ist, man könnte es debattieren, aber was die Entwicklung, ich hätte nicht erwartet, dass er so eine große Rolle spielt bei Arizona. Ich glaube auch, bei Arizona hat man nicht unbedingt erwartet, dass er gleich von Beginn an so eine große Rolle spielen wird für dieses Team. Aber du hast es schon gesagt, das ist das Nummer 1 gerankte Team momentan in den USA. 14-0 bisher. Das College-System ist ja insofern ein bisschen anders, weil es Pre-Conference-Play gibt. Das heißt, da wählen im Prinzip die Teams, die Colleges selber aus, gegen wen sie spielen, machen das mit einem Algorithmus und so weiter, bla bla bla, sehr kompliziert. Und jetzt eben beginnt das Conference-Play. Das hat jetzt für einige Teams vor einer Woche begonnen, für einige schon ein bisschen vorher. Auf die Details müssen wir jetzt, glaube ich, alles nicht eingehen. Aber Big 12-Team Arizona, extrem schwere Conference. Und er spielt, Per, in diesem Team an der Seite von einigen extrem hochprofiligen Spielern. Also Spielern, die bei Arizona angekommen sind, mit dem klaren Auftrag, in einem Jahr gehen wir in der Top 10 der NBA Draft. Das ist Brayden Burris, der aus Kalifornien gekommen ist, und Koa Pete, der momentan auch in den Top 10 immer noch gesehen wird. Und wenn man da vor der Saison Ivan Katschenkov in diesem Kader gesehen hat, dann hat man sich gedacht, okay, das wird so ein Spieler, der Minuten auffüllt, der so ein bisschen da ist als zweite Option oder als Option von der Bank, vielleicht als dritte Option auf dem Flügel. Er hat alle 14 Spiele gestartet bis hierhin. Er spielt 24 Minuten im Schnitt und legt dabei, also jetzt rein von den Counting Stats, 9,3 Punkte, 3,6 Rebounds, 2,3 Assists, fast 2 Steals im Schnitt, wirft gut aus dem Zweierbereich. Dreier mit 33,3% noch nicht ganz so gut. Spielt da in einem Team von Tommy Lloyd, das eine extrem hohe Pace an den Tag legt. Das ist eines der schnellsten Teams im ganzen College-Basketball. Net-Rating von plus 37, eine 124er Offense. Und er ist in diesem Team der Defensivspezialist. Die defensive Allzweckwaffe für jedes Matchup. Wir haben ihn ja schon bei den Bayern mit sehr viel Energie erlebt. Ich kann mich an ein, zwei Euroleague-Auftritte erinnern, wo es nicht lief für die Bayern und dann kam er rein und flog rum und das sah geil aus, aber das ist jetzt, ich weiß nicht, wie viel du von ihm gesehen hast, aber nochmal auf einem anderen Level da bei Arizona.
Ja, also es ist für mich... Du siehst alle Scouts, von denen du liest, schwärmen eben von seiner Verteidigung. Und er ist ein, also du hast noch nicht erwähnt, dass er quasi keine Turnover hat. Also er macht die einfachen Dinge. Er sieht physisch aus. Er sieht wirklich, wenn er sich, wie er sich durch die Blöcke arbeitet, wie nah er Leuten dranbleiben kann. Also wirklich klar Closeout-Attacken wegschneidet. Also wirklich die Leute stoppt, mit der Brust vor sich hält. Und du siehst ihm das an, dass er Bock darauf hat, diese Rolle anzunehmen und trotzdem gerade jetzt im zweiten Drittel von dieser Saison stabilisiert er sich halt offensiv unfassbar. Ich glaube, der Wurf wird noch besser sein oder auch der Prozentsatz wird besser werden als das, was wir bis jetzt gesehen haben. Von daher, das ist krass. Die Frage, die ich dir stelle, ist, die Stars um ihn herum, ist das grundsätzlich nur positiv, weil es Augäpfel auf diese Mannschaft zieht und es ist eine große Bühne, wenn er bei dieser Mannschaft spielt und wird dafür sorgen, dass jeder Scout, der quasi sich die vier anderen anguckt, ihn zwangsläufig auch sieht? Oder ist es eher so, wird da was mitschwingen von, so gerade die Offense kommt eben, weil er der ist, der auf dem der wenigste defensive Fokus liegt?
Ich finde es ganz interessant, auch weil ich beim Eintauchen in den Film, und ich habe wirklich viel Zeug angeguckt. Also die Vorbereitungszeit für diesen Podcast war absurd. Und ich war überrascht davon, weil ich selbst nur von den blanken Zahlen mehr erwartet hatte, dass Ivan Katschenkov halt der 3-and-D-Guy ist, der in der Ecke steht. Oder der mal einen Cut läuft und der mal einen Block stellt und abrollt. Und das sind auch seine Hauptbeschäftigungen. Und in all dem ist er auch super. Gut, seine offensiven Metriken sind noch nichts Besonderes. Er ist ein relativ durchschnittlicher Offensivspieler, ist ein guter Cutter, liest diese Situationen sehr, sehr gut. Aber Ivan Katschenkov bekommt relativ viel Usage am Ball. Jeder vierte seiner Angriffe, in denen er beteiligt ist, ist er als Pick-and-Roll-Ballhändler. Und das ist deutlich mehr Verantwortung, als ich mir jemals vorgestellt hätte für ihn. Aus diesen Pick-and-Rolls scored Arizona einen Punkt pro Possession, was für einen Pick-and-Roll ziemlich gut ist. Jetzt muss man das natürlich im Kontext sehen, dass Arizona so eine überragende Offense auch rund um Katschenkov hat, dass 1,0 Punkte pro Possession jetzt im Teamkontext nicht überragend ist. Aber offensichtlich wird ihm von Tommy Lloyd vertraut, den Ball in den Händen zu haben, mit dem Ball in den Händen was zu machen. Er hat keine besonders hohe Turnover-Rate für jemanden, der viel schneller in so einer Rolle ist, als man das erwartet hätte. 12,8% seiner Ballbesitze enden in einem Turnover. Er trifft relativ häufig gute Entscheidungen. Er ist mir noch ein bisschen, also das war alles, was er in der Defensive hat, lässt er in der Offensive manchmal noch so ein bisschen vermissen, weil in der Defensive hat man das Gefühl, der hat no remorse. Er ist einfach bei 100% die ganze Zeit und er fliegt und er hat den Instinkt, er weiß, wo er sein muss. In der Offensive ist es noch nicht ganz da. Da ist er so ein bisschen indecisive. Es gibt oft so Situationen, wo er zwischen zwei Verteidigern ist und dann sieht man, oder wenn er mehr Raps, mehr Erfahrung als On-Ball-Spieler hätte er diesen Pass wahrscheinlich gefunden, aber endet dann vielleicht doch in einem Turnover oder in einem Pass, der eine Sekunde zu spät kommt und dann ist das Closeout schon wieder da. Aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt so viel weiter in der Entwicklung, als ich das von Ivan Katschenkov erwartet hätte, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass er das auch noch rausbekommt. Und wenn du einen Flügelspieler hast, der hoffentlich seinen Dreier irgendwann treffen wird, wie gesagt, 33,3% von der Dreierlinie, er nimmt 2,8 Versuche pro Spiel, also nicht allzu viele, er gibt dir jetzt schon extrem starke Defensive. Wenn wir das Modell haben von einem 3-and-D-Wing, der dir so ein bisschen sekundäres Ballhandling geben kann, da leckt sich jede NBA-Mannschaft, da leckt sich jeder NBA-Scout die Finger nach so einem Spieler.
Okay, wir haben uns ja ein wenig abgesprochen. Willst du stumpf dann so eine NBA-Prognose oder willst du sagen, ist er irgendwo gerankt? Schnuppert es nach NBA oder wie sieht's aus?
Also, bei Ivan Katschenkov ist man sich, es gibt ja immer wenige Spieler, bei denen wirklich ein Konsens besteht über längere Zeit. Ivan Katschenkovs Ranking aktuell, da geht es eher in Richtung 2027er Draft, weil man sich vorstellt, glaube ich, dass er mit all den rohen Anlagen, die er hat, noch ein Jahr College dranhängt, vielleicht seine Offense ein bisschen entwickelt. Er wird momentan bei vielen in der zweiten Runde gesehen, 2027. Allerdings ist einer der Spieler, den wir gleich noch besprechen werden, ebenfalls ursprünglich mal für diese Draft jetzt gesehen worden, relativ weit hinten in der zweiten Runde und schießt gerade die Ränge nach oben. Und ich kann mir bei diesem Sprung an Leistung von Ivan Katschenkov vorstellen, dass der auch noch hochspringt, speziell wenn der Wurf kommt. Wenn man eine Entwicklung in diesem Jumper sieht, der für mich zumindest nicht unrund wirkt. Es wirkt nicht so, als müsste man da extrem viel reparieren an den Mechanics. Er hat einen relativ langsamen Release. Aber wenn der Wurf noch kommt, dann kann ich mir vorstellen, dass er perspektivisch hochschießt. Ich glaube aber auch, dass er wahrscheinlich noch eine Saison am College spielen wird.
Ja, also ich mache mir mit dem Wurf eigentlich gar keine Sorgen, muss ich gestehen. Also,
ja,
das ist für mich ein Shooter. Trotzdem bleibt für mich die Frage, oder hast du eine Comp? Oder was ist überhaupt deine, Beziehung zu Draft-Comps? Hast du sie? Liebst du sie?
Ich bin, es gibt so ein paar Comps, die einfach offensichtlich sind und dann finde ich sie fair. Ich habe bei Draft-Comps aber generell, wenn ich sie lese, oft den Eindruck, ach so, also die Nummer 1-Comp für einen Spieler, den wir später noch sehen werden, besprechen werden, ist Dennis Schröder. Für Christian Anderson ist Dennis Schröder so die Nummer 1-Draft-Comp,
die
man
Seite
überall liest.
Ist es auf der NBA Draft-Room-Seite?
Ja, dann genau. Und bei
Tankathon ist glaube ich auch Dennis Schröder. Ja, und ich bin bei Hannes Steinbach an der 15, seine Draft kommt, ist Isaiah Hartenstein. Und dann war ich schon so, okay, come on, das ist schon wirklich unglaublich uninspiriert. Einfach ein deutscher Großer mit einem deutschen Großen. Kaum ähnliches Skillset für mich. Und dann scroll ich weiter und dann freue ich mich, dass ich zwar Christian Anderson auf der 19 schon sehe, bei den Miami Heat. Und dann war sein Draft kommt Dennis Schröder. Und da habe ich eigentlich, an dem Punkt habe ich mit Draft Comps aufgehört.
Ja. Na gut. Ja, es ist schwer. Ich war ein 3-and-D-Wing mit extrem hoher defensiver Intensität, der viel rumfliegt und seinen und so ein bisschen Playmaking geben kann. Also der wird jetzt keine Nummer 1 Option sein in der NBA, aber kann dir vielleicht mal so Entlastung geben in der Offense.
Wie findest du sie der Size-wise im College aus? Also
Er ist gelistet bei 1,98. Er sieht physisch gegen diese College-Konkurrenz schon imposant aus. Da werden wir aber auch noch Spieler auf der Liste haben, wo ich auch Zweifel habe, ob das noch so bleibt, wenn wir auf dem nächsten Level ankommen. Weil für die Rolle, die er hat oder die er wahrscheinlich haben wird, wenn er da mal ankommen sollte, ist er vielleicht ein bisschen klein. Also so NBA-Wings, die mit dem Profil reinkommen, 3&D, sind dann doch nochmal auf 2 Zentimeter größer. Kann aber natürlich auch noch sein, er ist 19, ne? Also da wächst man gerne auch nochmal 2-3 Zentimeter nach. Ich mache mir jetzt um seine Physis keine großen Sorgen, weil der Motor so extrem ist. Vielleicht ist eine gute Comp Hugo Gonzalez bei den Boston Celtics.
Schöner Pull. Gonzalez mit noch ein bisschen mehr Jumper, würde ich sagen.
Ja, vielleicht schön. Sowas.
Schön. Sehr weil, gut.
Okay, das war unsere Nummer 5. Wir gehen weiter zu unserer Nummer 4. Oder denjenigen, den ich jetzt auserkoren habe als Nummer 4. Man kann die natürlich ranken, wie auch immer man möchte. Aber auf Platz 4 bei mir ist Johann Grünloh von ehemals Rasterfechter, mittlerweile bei Virginia unter Head Coach Ryan Odom. Und ich habe ein bisschen was natürlich auch an so Draft-Coverage und so Besprechungen zu jungen Talenten gelesen. Und da las ich an einigen Ecken und Enden so ein bisschen Enttäuschung raus über die bisherige Saison von Johann Grünloh bei Virginia. Also spielt auch 24 Minuten, genauso viele Minuten wie Ivan Katschenkov. In einem Team, das sehr, sehr komplett anderen Stil an Basketball spielt. Virginia spielt extrem langsam, extrem überlegt, sehr viel Pick and Roll und sehr viel Suchen nach Optionen. Es ist ja generell ein sehr viel langsameres Spiel im College Basketball. Ja, da macht er 8,5 Punkte im Schnitt, 6,9 Rebounds, 2,6 Blocks pro Spiel, führt die Conference, die Atlantic Coast Conference an, in Blocks und Blockrate in dieser Saison. Wie gesagt, ist alles noch ziemlich kleine Sample Size, weil ja auch jetzt gerade erst das Conference Play beginnt. Seine defensiven Zahlen sehen alle fantastisch aus, seine offensiven Zahlen kommen noch nicht ganz mit. 26,9% von der Dreierlinie, 43,2% von der Freiwurflinie. Wie gesagt, das ist alles noch aus kleinen Zahlen ausgewählt, weil Johan Grünloh ist ein wesentlich besserer Freiwurfschütze als das. Wobei natürlich der Wurf schon bevor er rüberging das große Fragezeichen war bei ihm. Und er wird momentan auch genauso verteidigt wie jemand, bei dem der Wurf das große Fragezeichen ist. Also man lässt ihn einfach stehen. Schafft tatsächlich auch so ein bisschen Spacing-Probleme für Virginia, die trotzdem bestens zurechtkommen. Auch die dominieren bislang, sind im Netrating bei plus 26,5 in den Minuten von Johan Grünloh ungefähr auch auf dem Level. Also es ist nicht so, als ob er massiv negativ oder positiv da gerade beeinflusst, wie das Team so spielt. Nur der große Unterschied ist, die Defense wird sehr, sehr viel besser mit ihm auf dem Parkett und die Offense wird so ein kleines bisschen schlechter mit ihm auf dem Parkett. Die Frage an dich, Per, ist, Johan Grünloh wird schon seit Jahren, ich meine, mit 16 hat er sein Debüt gegeben in der BBL, da haben wir ihn zum ersten Mal gesehen. Und wir hatten jetzt schon ein paar von diesen Spielertypen auch in Deutschland. Big, mit Wurf. Wir erinnern uns an Isaiah Hartenstein, der ja auch als Big mit Wurf mal kam in Richtung NBA und der dann den Wurf irgendwann mal zurückgelassen hat auf dem Weg dorthin. Wenn du Johan Grünloh jetzt siehst, hast du das Gefühl, er nimmt jetzt immer noch 2 Dreierversuche pro Spiel, hast du das Gefühl, das ist ein Skill, der noch kommen wird? Oder hast du das Gefühl, es ist für ihn Zeit, seinen Stil nochmal so ein bisschen anzupassen?
Ja, ich glaube, sein Destiny ist da, das ist ja auch so schlimm. Also ich habe wirklich viel zu wenig gesehen, auch das, auch der Spieler jetzt aus diesen 5, die wir vorbereitet haben, die ich am wenigsten gesehen habe, weil ich ihn davor am meisten gesehen habe. Ich glaube, er wird einer sein, der so Defense ehrlich halten, niedrige 30% wird er enden. Also wäre so meine Prognose. Und damit kann er ein fantastischer Spieler werden. Also für mich ist der Sprung dann, weil er schon einen speziellen Skill hat, also das ist ja auch mal so ein bisschen das, gibt es so, du guckst einen an und denkst, okay, bist du in irgendwas exzellent? Und das ist er. Der ist defensiv exzellent und jetzt entscheidet einfach nur noch quasi der Weg, wohin, was er darum aufbaut. Ja, es ist fast so ein bisschen gemein, finde ich, dass man so ein bisschen dieses Bauchgefühl hat von, er war mal ein heißerer Name, als er jetzt ist. Und das hat vielleicht mehr auch dann am Anfang mit dem Umgang mit ihm zu tun. Weil, ja, keine Ahnung, jetzt so eine erste College-Saison, Freshman, gerade für die Großen, die brauchen normalerweise immer ein bisschen länger, da anzukommen. Macht er einen super Job, ist auf einem fantastischen Weg. Aber es ist eben nicht verglichen mit den anderen Namen. Jetzt wirkt es auch einmal weniger überraschend und ja, irgendwie der Hype scheint weniger so.
Also du hast es ja auch schon gesagt, Johan Grünloh ist ein exzellenter Verteidiger, um das vielleicht auch nochmal in Zahlen zusammenzufassen, was er für ein Rim Protector ist. Er ist einer der besten Rim Protector im College Basketball überhaupt, so sehr und so gut auf so einem hohen Level, dass die Frequenz an gegnerischen Versuchen in Korbnähe deutlich abnimmt, solange er auf dem Parkett steht. Also die meisten Teams versuchen es gar nicht erst mit dem Drive gegen ihn. Wenn sie es doch tun, dann ist es meistens eine sehr, sehr schlechte Idee. Gegner werfen aktuell 35% am Ring gegen Johan Grünloh. Also normal ist so um die 60%. Das ist so ein normaler Wert. 35% gegen ihn. Und das ist auf eine Art und Weise, die interessant ist, weil Johan Grünloh fehlt schon diese Endathletik. Es ist kein Leaper, kein Shotblocker, der so aus dem Boden schießt, wie wir das manchmal sehen. Er hat aber extrem gutes Timing. Er hat das Timing vor allen Dingen auch abzuspringen von einem Bein oder von beiden. Er weiß Winkel extrem gut. Und was ein bisschen sein Signature-Move ist, ist, wenn er geschlagen wird oder so einen halben Schritt hinter einem Guard, der an ihm vorbeigeht, dann kannst du dir sicher sein, er pinnt den gegen das Brett. Es gibt keinen Weg vorbei. Egal wie schnell der Guard ist, die Arme von Johan Grünloh sind länger und er wird den da raushauen. ein sehr vielseitiger, defensiver Big. Auch das eine Fähigkeit, die extrem gesucht ist. Und ähnlich wie bei Ivan Katschenkov. Wenn der Wurf kommt, wenn man bei Johann Grünlo das Gefühl hat, dass er ein zuverlässiger Floor-Spacer sein kann, dann reden wir nochmal über ganz andere Kategorien. Für ihn aktuell wird er gesehen in der kommenden Draft in der zweiten Runde. Das ist so ungefähr die Einordnung, wo er hinfällt. Ich kann mir aber gut vorstellen, auch dass Johann Grünlo nochmal eine College-Saison dranhängt und an seinem offensiven Game arbeitet, weil sein defensives Spiel ist schon da. Also das ist schon bereit fürs nächste Level für mich.
Ja, weiter geht's. Ich freue mich auf einen bestimmten Herrn.
Unsere Nummer 3, vielleicht ist es der, ich weiß nicht genau, wer es ist, aber unsere Nummer 3 hat zumindest einen Per-Günther-Bezug, denn er ist ein ehemaliges Mitglied der Orange Academy in Ulm.
Oh ja, das ist er, das stimmt, den kenne ich, ja, den auch, ja.
Erik Reibe von der University of Connecticut, UConn, die einige deutsche Spieler schon bei sich erlebt hat. Nils Giffey, unter anderem ja NCAA-Champion geworden. Zweimal mit dieser Mannschaft unter Dan Hurley, der ja bereits 2023 und 2024 die NCAA-Championship gewinnen konnte. Auch die sind dominant 14 und 1 bisher und haben jetzt schon 4 Spiele im Conference Play, haben die alle gewonnen. 4-0, Netrating von plus 33,9. Spielen auch einen eher langsamen Stil, aber einen ganz anderen Basketball als alle Teams, die wir hier bisher hatten. Dan Hurley spielt mit sehr wenig Pick-and-Roll, sehr wenig On-Ball-Creation, sehr wenig von dem, was wir in der NBA sehen bei den allermeisten Teams. Wir haben extrem viel Movement, sie sind das Team mit den meisten Offscreen-Actions in den Top-Teams, was Cuts angeht, Scoring of Cuts, extrem viele Post-Up-Situationen. Das heißt, Erik Reibe als 2,16 Meter großer Center ist da aktuell in einer Rolle, wo er oft den Playmaking-Hub gibt, oben an der Birne oder auch auf dem Flügel mit dem Ball in der Hand nach Handoffs suchen, macht 8 Punkte im Schnitt, 4,6 Rebounds, 1,3 Blocks in 18 Minuten. Wir hören daran schon so ein bisschen, die Stats unterscheiden sich jetzt roh, zumindest nicht so sehr von dem, was wir von den anderen beiden Kandidaten bisher gesehen haben, von Ivan Katschenko und Johann Grünlo. Und dennoch, Per, habe ich bei Erik Reibe das Gefühl, dass er spielt in einem System, das ich für nicht perfekt erachten würde, für einen Spieler seiner Bauart. Und in diesem System kommt er aber extrem gut klar. Er ist ein super beweglicher Cutter für einen 2,16 Meter Mann. Wirklich unfassbar. Bei Cuts erzielt er 1,46 Punkte pro Possession. Das ist überragend. Kommen fast keine Big Men hin in der ganzen NCAA. Wahnsinnig aufmerksamer Off-Ball-Beweger. Defensiv auch eher ein Rim-Protector, wenn auch nicht ganz auf dem Level von Johann Grünlo. Und extrem schnell auf den Füßen. Also wirklich, du siehst manchmal Erik Reibe, wie er so ein bisschen rausgezogen wird von der gegnerischen Offense und dann spielen sie zwei Pässchen und plötzlich ist er in der Ecke beim Closeout und dann kommt der Drive und der Spieler kommt nicht vorbei. Ein sehr vielseitiger Defensivspieler mit wahnsinnigen offensiven Anlagen.
Ja, also ich finde, erstmal ja, ich habe Steinbach und Reibe hintereinander geguckt. Das heißt, das Letzte, was ich gefühlt will, ist, sie zu vergleichen, aber die Unterschiede sind halt dann einfach recht groß, finde ich, bei den bestimmten Skillsets beider Spieler. Und ich konnte dann einfach nicht umhin, manchmal zu denken, ah, okay, das macht der vielleicht ein bisschen besser und das macht der ein bisschen besser. Für mich Reibe, es geht natürlich immer erstmal los mit dem zu preisen. Auch da wieder bei UConn zu spielen, schon 5 Spiele als Starter mit 2,16 Meter, du sagst, dass 40% seiner Punkte sind ohne Ball. Also er kriegt da einfach einen Skill, glaube ich, antrainiert, von dem er lange zehren wird jetzt in dieser prägenden Zeit. Bisher nur 11 Dreier geworfen, das ist so ein bisschen schade, weil ich liebe seinen Jumper. Ich liebe seinen Release. Ich finde, der sieht so wet aus. Und deswegen war ich auch schockiert, als ich sah, dass auch er bisher in dieser Saison nur 12 von 26 Freiwürfen getroffen hat. Mhm. Ich habe mir alle 26 Freiwürfe angeguckt, Basti Ulrich.
Ja.
Wenn ich dieses Video gesehen hätte und du hättest mich danach gefragt, wie viele hat er getroffen, hätte ich gesagt 22, mindestens.
Mhm.
Ich habe noch nie in meinem Leben eine größere Diskrepanz gesehen zwischen dem Look von Reibes. Also es ist eine super square, Arm geht hoch, das Handgelenk klappt richtig ab und nicht hart. Also es ist keine Härte in seinen Bewegungen, nie. Auch bei diesem ganzen In-Between-Float-Game, solchen Sachen, ist keine Härte drin. Also das wirkt so, als wäre da so viel Touch. Aber die nicht in allen Bereichen spiegelt das quasi schon das Zahlenwerk wieder. So. Und da weiß ich halt immer nicht so richtig, was man damit machen soll. Ich finde, defensiv ist es genau, wie du sagst. Und trotzdem hat er noch großes Potenzial, dann noch effizienter in seinen Bewegungen zu werden. Also manchmal ist er noch, keine Ahnung, er folgt irgendeinem Guard und dann ist es auch einmal ein Switch. Oder er muss sich wieder zurück zu seinem Gegenspieler orientieren. Oder er dreht sich um und sieht irgendwem. Und manchmal macht er noch mal so einen halben Schritt in Anführungszeichen falsche Richtung zu viel. Also er wird noch snappier und schneller in diesen ganzen Rotationen, Reaktionen defensiv werden. Und das ist mit der Geschwindigkeit und der Größe, die er hat, eine besorgniserregende Information für all seine Gegenspieler. Und das Thema Touch ist, glaube ich, ein großes, weil da werden wir, glaube ich, bei Steinbach noch viel drüber sprechen. Und er hat mehr, finde ich, noch dieses aus Elementen werfen oder so ein bisschen so einen Wurf anzupassen. Also wenn er jetzt hochgeht mit 2 Metern, dann kann er so ein bisschen, leanen, kann er ein bisschen seine Shooting Pocket, also seine Wurftasche, von wo er den Ball los will, so ein bisschen verändern. Und ja, das ist erstmal ein ziemlich großes Paket, was er mitnimmt. Aber auch, wie Steinbach auch, ist es eben hier so, sein Zuhause müssen in Anführungszeichen erstmal diese Cuts sein und die Bewegung ohne Ball. Und es ist, auch wenn er viele Offenses eröffnet als Hub, wünscht man sich einfach, finde ich, bei allen oder bei fast allen Spielern, bis auf Christian Anderson, noch mehr so einen Ausbildungsaspekt. Und der wäre dann einfach in der Frequenz der Pick and Rolls oder der Short Rolls oder so diese typischen europäischen Actions, wo man einfach sehen will, wie reagiert er da, was hat er da für was kann er da, was hat er da für Qualitäten. Und da werden wir uns im Zweifel einfach noch so ein bisschen gedulden müssen, um das dann, um die Entwicklung dann da zu verfolgen. Weil es eben einfach, wie du sagst, so ein speziell gecoachtes Team ist.
Man muss dazu sagen, er tut sich extrem schwer, wenn er mit dem Ball in der Hand was machen soll. Du hast gesagt, er fängt die Possessions oft an mit seinen Post-Ups oder oben als derjenige, der nach Handoffs sucht. Er ist kein Playmaker aus diesen Situationen, also wenig so gut wie nie findet er da eine Option, die jetzt sofort zu einem Wurf führen würde, hat auch einige Probleme für den Big mit Turnovern, das ist in diesem Stil, in dieser Art und Weise zu spielen, auch so ein bisschen erwartbar fast für einen Großen, weil du so ungewöhnliche Wege und Rotationen hast, die, glaube ich, einfach schwer zu lesen sind und bei denen es dauern wird. Aber es gab so immer wieder, wenn du 10 Possessions anguckst von ihm, wie er sich abseits des Balles bewegt, gab es so 4, 5, wo man gesehen hat, oh, also für einen 2,16 Meter großen, wie schnell er sich von seinem Block löst oder den Screen nur andeutet und geht. Und dieses Gespür ist ganz klar da und es gab dieses eine Spiel, das ich in voller Länge angeguckt habe gegen Arizona, was ich super interessant fand, weil er da die meisten Minuten gespielt hat, stand er 28 Minuten auf dem Parkett und er ist jemand, du hast über seinen Jumper gesprochen, er wird nicht verteidigt an der Dreierlinie in den allermeisten Fällen, stehen gelassen. Und es schien dort sehr deutlich in der Halbzeit die Ansage gegeben zu haben, wenn die dich stehen lassen, dann nimm den Wurf. Und man hat gesehen, wie plötzlich sein Selbstbewusstsein steigt. Und dann hat er 5 Dreierversuche genommen in der restlichen Saison. Du hast es gesagt, insgesamt nur 6 Mal von außen geworfen. In einem Top-Duell gegen Arizona 2 von 5 getroffen. Und genau das ist es, was ich mir noch mehr wünsche von ihm, wenn ich ihn anschaue. Confidence. Ich habe das Gefühl, er spielt defensiv mit einer wahnsinnigen Confidence gerade um den Korb rum und offensiv oft noch zögerlich, so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Es ist immer wieder auch so Cuts, die er einfach nicht findet, weil ich auch das Gefühl habe, er möchte diese gewagten Pässe nicht spielen. Und wenn dieses, deswegen glaube ich auch, dass es Ehre Geibet gut tun würde, nochmal in College-Jahr dran zu hängen. Würde auch aktuell von den meisten gesehen als Lottery-Pick für 2027. Und ich glaube, da sollte die Reise hingehen, weil wenn der feststellt, was er für ein offensives Skillset freischalten kann, dann haben wir da einen sehr vielseitigen 2,16 Meter großen Big.
Er ist für mich derjenige, mit dem ich unglaublich gerne, oder ich würde gerne einfach mal eine halbe Stunde ihn bei einem Wurftraining sehen oder bei einem Skillworkout sehen. Und einfach, ja, oder ja, bei einer Freiwurfsession sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn er 50 Freiwürfe im Training schießt, trifft er 45. Und er schießt aber jetzt unter 50% Freiwürfe. Hat, also, die Highschool-Stats von ihm rauszusuchen, ist nicht einfach, aber er hat auch bei der WM, bei der FIBA-WM U19, hat er auch, ist aber 14 von 25, also das, und bei der Orange Academy damals 22, 23 war 1 von 4. Also, das ist jetzt auch nicht besonders aussagekräftig, aber das scheint ein gängiges Problem zu sein. Nochmal, ich würde so gerne wissen, wie häufig dieser Jumper reingeht im Training. Und ob das eher eine, einfach so ein Stück weit eine Kopfsache ist oder ob das, ob der Jumper einfach viel besser aussieht und smoother aussieht, als er am Endeffekt von der Effizienz her ist, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Deswegen, ja, wenn ich einen irgendwie mal so ein bisschen beobachten wollen würde, dann wäre es.
Damit kommen wir in unsere Top 2, Peer. Und bevor wir über den von dir schon angesprochenen Hannes Steinbach sprechen, Spoiler Alert, das ist unsere Nummer 1, kommen wir zur Nummer 2, der sich aber anschickt, sich an allen vorbei nach oben zu pacen. Er hat, wenn ich mich richtig erinnere, wir haben vor der Eurobasket mal gecheckt, da war er, glaube ich, so in den niedrigen 30ern, was die meisten Mocks anging, dann vor der Saison so ein bisschen hoch. Jetzt mittlerweile, du hast es vorhin schon gesagt, ist er bei vielen in den Top 20 angekommen, teilweise sogar Lottery Pick. Christian Anderson Jr. von Texas Tech. Und wenn du mal einen Zocker sehen möchtest, einen Scorer, einen Mixtape Highlight-Spieler, unter dem man coole Musik legen kann und den man für 10 Minuten einfach mal durchrauschen lassen kann, dann ist es der Typ. Texas Tech als Team nicht so gut wie die beiden vorher angesprochenen. Sind 11 und 4 insgesamt, haben ihr Conference Play jetzt gerade erst begonnen. Dennoch, das ist ja so immer so die Tendenz bei den großen Colleges, die spielen natürlich in dem Non-Conference-Play gegen viele sehr viel kleinere Colleges, dementsprechend ist der Net-Rating als Team auch bei plus 27,7, spielen Stil mit ausgeglichen, einen relativ ausgeglichenen Stil mit extrem viel Pick-and-Roll, allerdings offensiv. Und dieses extrem viel Pick-and-Roll wird von niemand anderem verkörpert als von Christian Anderson, der in diesem Team 38 Minuten auf dem Parkett steht, pro Spiel, 19,6 Punkte macht, 3,7 Rebounds, 7,5 Assists, bei 48,5% aus dem Feld, 42,5% von der Dreierlinie, 76,9% von der Freiwurflinie. Und diese 42,5% von der Dreierlinie, Per, die sind extrem laut.
Also, ich habe viele Gedanken zu unserem Freund Christian Anderson. Ja, die lauten Dreier. Zweikontakt, also Jump-Hop-Dreier aus dem Pick-and-Roll, nach rechts und nach links, aber kann sowohl Innenfuß, Außenfuß in beide Richtungen in den Pass steigen, also hat quasi an Fußarbeit aus dem Pick-and-Roll, was den Wurf angeht, alles. Schießt 44% Dreier aus dem Pick-and-Roll, schießt 44% Dreier Spot-Up. Das heißt, dass alleine da so ausgeglichen zu sein, ist verstörend. Es gibt nicht viele um das mal so, glaube ich, das große Ganze erstmal sein Zahlenwerk einzuordnen. 7,5 Assists ist der viertbeste Wert im College aktuell. So 42% Dreier mit den Anzahl an Versuchen, fast 8 oder 7,5 oder 8. Die Mischung gibt es vielleicht so 15 Mal am College dieses Jahr und er macht 20 im Schnitt. Die großen, die Busas und die Banzas, also die größten Namen, die Superstars, die liegen bei 23. Das heißt, du hast einen Spieler, der quasi genauso viele Punkte macht, total, wie die besten Scorer, schießt vom Prozentsatz her so wie die besten Shooter und passt so gut wie mit die besten Passer. Tatsächlich sind es von seinen drei Assists im Schnitt eher oft so ein bisschen sloppy Sachen, also gar nicht bei den Assist-Versuchen, sondern einfach hat einfach so ein paar Knucklehead-Plays einfach manchmal dabei. Das ist ein Paket, das ist so riesig und da steckt alles Mögliche drin. Also erstmal die 7,5 Assists. Spieler, die so viele Assists haben, ergibt es ein Syndrom, das ist quasi so ein bisschen diese, das ist counterintuitive, weil du manchmal glaubst, es macht riesig Bock, mit Leuten zu spielen, die viele Assists haben, und das ist manchmal das Gegenteil. Also ich hatte zum Beispiel mit Drew Joyce, in meinem ersten Jahr habe ich gespielt, natürlich nie zusammen auf dem Feld, aber das war einer der besten Passer, mit dem ich je in meiner Karriere gespielt habe. Also den hättest du irgendwo hinstellen können. Es gibt keinen Pass, den er nicht kann. Alles on time, on target. Aber er ist jemand, der alles kontrolliert hat und dann bis zu diesem Assist auch kontrolliert hat. Das heißt, der weiß ganz genau, was passieren wird, ist der cleverste auf dem Feld, sagt dir, lauf genau dahin und dann genau in dem richtigen Moment, am Ende kriegst du den Pass und du musst ihn nur noch reinmachen. Weißt du, der dominiert alles Mögliche. Christian Anderson ist immer noch ein Spieler bei 7,5 Assists, der sich mit einer unglaublichen Leichtigkeit für dieses statistische Werk vom Ball löst, finde ich. Mhm. Der passt den Ball einfach ständig, einfach gibt ihn einfach ab. Also er ist nicht jemand, der die ganze Zeit probt und guckt und guckt und guckt und dann hofft, irgendwo den tödlichen Pass zu spielen, sondern er gibt einfach Ball ahead, Kick ahead, einfach löst sich ständig vom Ball. Und das finde ich tatsächlich speziell. Und dann, also ist einer der effizientesten Spieler im Pick and Roll, hat natürlich, also hat den Pass, hat den Jumper, hat den Drive, ist für mich am gefährlichsten oder am vielleicht auch nur am schönsten anzusehen, wenn er noch nicht gedribbelt hat. Das heißt, wenn du ein Spanunis-Play für laufen würdest und er würde irgendwo den Ball kriegen oder sagen wir, er hat eine ISO und dann würde ich immer versuchen, dass er den Ball abgibt und dann wiederbekommt, weil mit seiner Serie dann, wenn er noch nicht gedribbelt hat und er hat den Ball in den Händen und er hat dann einen großen Verteidiger vor sich, dann ist er für mich, also dann ist es für mich so Lapovitola-like. Dann gibt es kleinen Ballfake, kleinen Jabstep, kleinen irgendwo was und es ist, also er nimmt die Leute da auseinander. Dieser typische Nutzung von Langsamkeit, wie in den Hessis, so wirklich die Ruhe zu haben, diese Wurftäuschung richtig anzudeuten. Es ist wirklich, also ich kann nicht glauben, dass wir im Alter von Dennis Schröder, der jetzt Mitte 30 ist bald, dass das vor unserer Tür steht. Ich war, also ich wusste ja ungefähr, was da auf uns zukommt, aber das übertrifft nochmal wirklich bei weitem alles, was man sich hat vorstellen können.
Und es ist auch eine ganzheitliche Transformation eines Spielers über diesen Sommer mit der U19. Und ich kann, glaube ich, da nicht überbetonen, wie groß dieses Turnier auch im Wert für Christian Anderson Jr. gewesen sein muss. Denn er hat ja auch seine Rolle, seine Position im Prinzip komplett verändert. In der letzten Saison fast alles, seine Offense, also natürlich hat er auch Pick-and-Rolls gelaufen, aber das Gros seiner Offense war Spot-Up, Catch-and-Shoot, extrem hohe Three-Point-Attempt-Rate. Jetzt immer noch viele Dreier, du hast es angesprochen, aber im Vergleich zu seiner restlichen Offense ein ganzes Stück nach unten geschraubt. Er ist die klare Nummer 1 Option im Pick and Roll. Er ist unfassbar effizient. Man arbeitet ja bei solchen Tools dann immer, gerade im College Basketball muss man mit Perzentilen arbeiten, weil es so viele Spieler gibt, dass jetzt die Nummer 112 klingt nicht beeindruckend. Er ist der 112 beste Spieler in so und so, aber wenn du dann erst merkst, ach so, das ist Top 5% aller College-Spieler. Er ist im 99. Perzentil, was Pick-and-Roll Effizienz angeht. Und fast die Hälfte seiner Possessions sind Pick-and-Roll-Possessions. Also er läuft es extrem viel und er scored und assisted und führt zu effizienter Offense in so gut wie jedem davon. Er ist ein unfassbarer Off-the-Dribble-Shooter. Trifft da besser, also er ist wahrscheinlich der beste College-Spieler momentan, was off-the-dribble Jump-Shooting angeht. Was aber auch zu seinem größten Problem in seinem offensiven Spiel uns führt, nämlich das Spiel rund um den Ring, die Attacke zum Korb. Die, auch deswegen hat diese Dennis-Schröder-Korb für mich nie besonders viel Sinn ergeben. Denn bei Dennis Schröder denkt man ja aus meiner Sicht als allererstes an diesen extrem schnellen ersten Schritt und diesen Weg durch zum Korb, selbst gegen NBA-Defense. Und den hat er eben nicht. Christian Anderson hat, er ist shifty, er hat gut, sehr, sehr gute Handles, aber er hat nicht diese Explosion. Und dementsprechend sind auch nur 14% seiner Abschlüsse am Ring. Wenn er da hinkommt, dann trifft er die gut, auch gegen Kontakt. Er scheut überhaupt nicht zurück, auch vor längeren Shotblockern. Aber die meisten seiner Abschlüsse sind so, wenn er nicht hinter der Dreierlinie ist, so Floater-Range, so Zonenrand. Und er hat extrem guten Touch von da. Aber da frage ich mich, Per, ob das eine Qualität ist, die auf dem nächsten Level, auf dem NBA-Level speziell, ein bisschen zu schwer umsetzbar sein könnte.
Ja, also klar. Erstmal glaubst du, dass ein Floater und Touch immer mitreißt in jede Liga. Was er schon auch macht, ist, dass er oft beide Füße abspringt in den Gegenspieler rein und sich dann versucht, so ein bisschen über Hangtime irgendwie noch was super Schwieriges zu erarbeiten. Das wird wahrscheinlich weniger werden. Aber ich weiß nicht, er hat diesen, den ich liebe, diesen Reverse Pivot Fadeaway. Das heißt, er stoppt manchmal ab und dreht sich quasi so rückwärts vom Korb weg und fadet dann. Also er hat, wird Konter, er spielt jetzt ja schon, er spielt wirklich wie 5 Jahre älter. Also genau, weil er nicht über Speed kommt. Er macht zum Beispiel auch dieses, er hat so gute Handles, dass er ständig mit seinem Off-Arm auch beim Gegenspieler ist. Also er beschäftigt sich, er liebt das auch in Pick-and-Rolls, dann dieses Schlängeln und dann einfach quasi mit seinem eigenen Arm, den er dann nicht braucht, um den Ball zu schützen, sondern einfach drückt den Gegenspieler ab, schirmt den weg. Ab und zu ist es ein Offensiv-Foul, aber es ist schon so, da ist quasi für mich dann das Paket so komplett, dass er in der Lage sein wird, sich da so alles zu erarbeiten, was er möchte. Also ich mache mir da eigentlich keine großen Gedanken offensiv. Für mich die große Frage ist, tut ihm die ganze Trae Young-Diskussion beispielsweise jetzt weh? Also haben wir jetzt einen Zeitpunkt erreicht, wo, wenn wir sagen, da macht einer 25 und 10, aber das ist für uns trotzdem kein Superstar mehr, weil er einfach einen defensiven Nachteil hat, den er nicht überkommen kann. Christian Anderson ist ein bisschen größer, ist, finde ich, engagiert. Er macht seinen Job, finde ich. Also wenn ich ihn defensiv beobachte, dann macht er seinen Job. Er macht seinen Job nicht besonders leidenschaftlich, er macht ihn gut. Er ist jemand, der, gerade wenn er gegen sehr schnelle Spieler spielt, eher ein bisschen konservativ ist, dass er also die Winkel so spielt, dass er sich sehr schnell quasi zum eigenen Korb hinbewegt und im Zweifel hat der Gegenspieler ein bisschen Platz zum Wurf, aber er will sicherstellen quasi, dass er nicht geschlagen wird. Und dann einfach einmal eine contesten. Und da ist einfach die Frage, manchmal hat er eine gute Position und sein Gegenspieler finisht einfach durch ihn durch. Und ja, überall steht er, wirkt halt einfach, er hat einen schmalen Frame. So, das ist das ist einfach Fakt. Jetzt ist die Frage, wird ihn das in seiner Karriere wehtun? Nein, er wird seinen Weg natürlich gehen, das ist klar. Aber ist jetzt einfach die Wahrnehmung von dieser, in Anführungszeichen, Dünnheit lauter als der eigentliche Nachteil, den er defensiv hat, ist meine Frage.
Da sehe ich ihn, also zum einen wird er nicht mit denselben Erwartungen natürlich wie ein Trae Young in die Liga kommen.
Nee, klar. Ja, ja, klar. Na gut, aber er macht 20 und 8 am Ende. Also gut, ja. Trae Young hat dann eben 26 und 10 gemacht. Aber so in die Richtung geht es ja quasi dann trotzdem. Ist es dieses, am Ende bist du dann trotzdem spielbar, wenn du ein Mismatch, jedes Zeit ein Mismatch abgibst, wenn er so gesehen wird defensiv. Man muss auch dazu sagen, wie du sagst, er spielt 38 Minuten. Ja. Also wie würde er vielleicht noch verteidigen, und er spielt auch nicht bocklos, also null. Es ist null, dass er sich ausruht, sondern er spielt eine gute Verteidigung. Aber es wirkt eben immer wieder, man guckt sich das College-Spiel an und sieht eben einfach, dass er 10 Kilo weniger hat als sein Gegenspieler.
Ja. Ich glaube, was ihn grundlegend zu dem Spielertyp Trae Young unterscheidet, sind zweierlei. Zum einen die offensichtliche, von dir schon angesprochene Sache, er ist bemüht in der Defensive. Und das ist ja schon mal ein großer Vorteil gegenüber Trae Young. Ich weiß, wir hatten diese halbe Saison, wo Trae Young auch sehr laut verkündet hat, er bemüht sich jetzt in der Defensive. Das hat ein halbes Jahr gehalten und jetzt ist es wieder dahin. Das noch größere Problem, das ich immer mit Trae Young sehe, ist, er ist natürlich ein wahnsinniger On-Ball-Creator, der dir aber, er verweigert ja völlig jegliche Off-Ball-Offense. Ne? Trae Young-Offense heißt, entweder bin ich am Ball, da, im Prinzip das, was du vorhin beschrieben hast mit Drew Joyce. Entweder ist es Trae Young, der den Pass findet oder den Wurf nimmt, oder er steht an der Mittellinie und tut nichts. Und das ist Christian Anderson überhaupt nicht. Christian Anderson, wie gesagt, sein erstes College-Jahr war eigentlich fast ausschließlich Off-Ball, sehr bereit, sich abseits des Balles zu bewegen, ist intelligent darin, wie er sich abseits des Balles bewegt, kann Screens nutzen, kann selber als jemand agieren, der Screens stellt auch teilweise. Also ich sehe ihn leichter eingefügt in Offense. Das Problem bei Trae Young ist, du kannst ihn ja nur als Superstar haben. Du kannst ihn nur haben, wenn er 30% aufwärts Usage hat. Und mit diesem,
ja, aber 30%, kannst du das als Rollenspieler? Also könntest du, gäbe es, weißt du, was ich meine? Könntest du jetzt, du hast einen Spieler, Profil her, tut dir defensiv vielleicht weh, aber ist ein kann aus dem Pick'n'Roll werfen. Also was ist das? Ist das dann so ein Reed Shepard quasi? Oder
für mich ist,
seine Draft-Comp war so Darius Garland.
Für mich ist Christian Anderson, ich hab's hier aufgeschrieben, das ist die einzige Comp, die ich aufgeschrieben habe, ist Jordan Poole, wenn er kein Comedian wäre. Jordan Poole, wenn er Basketball ernst nehmen würde.
Aber ich glaube, Jordan Poole ist eine Ecke größer noch und länger.
Jordan Poole ist eine Ecke größer.
Was hältst du von Darius Garland? Das habe ich bei Bleacher Report gesehen. Also es sind natürlich nicht so super laut die Handles und das so nochmal mehr davon.
Ja, Darius Garland ist für mich nochmal ein anderes Level an Playmaker.
An Speed auch, ja.
An Speed, ja. Und Darius Garland ist schon ein außergewöhnlicher Passgeber. Ich weiß noch nicht, ob Christian Anderson ein außergewöhnlicher Passgeber ist. Ich habe das Gefühl, Christian Anderson ist ein sehr, sehr, sehr kompetenter bis sehr guter Playmaker, Passgeber, aber er hat zumindest noch nicht dieses Absurde, niemand in der Halle hat diesen Pass gesehen, außer ihn, außer ihm. Das fehlt ihm vielleicht im Vergleich zu Darius Garland so ein bisschen, aber wir hören schon aus den Comps.
Ja, wenn es nur das ist, wenn er nur nicht den genialsten Pass aller Zeiten hat, dann sind wir guter Dinge. Fuck, Mann, das ist so eine Maschine, Mann.
Das ist eine wahnsinnige Maschine. Ich habe mir hier tatsächlich einen Floor aufgeschrieben, was dieser Spieler für mich, wenn alles normal läuft und wenn er seine Karriere ernst nimmt und er keine schlimmen Verletzungen hat, was der Floor ist, das Schlechteste, was für Christian Anderson aus meiner Sicht rauskommen kann. Und ich habe mir aufgeschrieben, MVP-Kandidat in der Euroleague. Das ist das Schlechteste für mich, was aus Christian Anderson werden könnte. Ich glaube, wenn du den Spieler jetzt in Euroleague-Team stellst und ihm Verantwortung gibst, dann zerlegt er da Teams. Ich glaube,
das würde ein, zwei Jahre dauern, tatsächlich.
Ja, okay.
Ich glaube, die Physis ist nochmal, da musst du nochmal, das dauert, musst du dich kurz anpassen, aber es würde nicht lange dauern. Und dann glaube ich auch, dass er sie auseinandernehmen würde. Ja.
Christian Anderson, das haben wir vorhin schon angesprochen, er ist mittlerweile unterwegs in Richtung der Lottery für diese aktuelle Draft-Saison. Wahnsinn. Und ein anderer, der da schon lange ist, das ist unsere Nummer 1, unser Platz 1 in der Big Five der 2006er deutschen Draft-Talente, College-Talente. Das ist natürlich Hannes Steinbach von den Washington Huskies in Seattle unter Headcoach Danny Sprinkle. Auch das Team ist als Mannschaft nicht sonderlich gut unterwegs von allen, die wir jetzt besprochen haben. Die Mannschaft mit der schlechtesten Bilanz, 9-5 bisher in dieser Saison. Das liegt aber beileibe nicht an Hannes Steinbach, eine Mannschaft, die sehr viel aus der Transition attackiert. Das hängt auch direkt mit ihm zusammen. Eine ziemlich gute Transition-Mannschaft und in diesem Team Hannes Steinbach mit 18,3 Punkten, 11,8 Rebounds, 2 Assists, das Ganze in 33 Minuten, 59% aus dem Feld, 40% von der Dreierlinie, 77,9% von der Freiwurflinie. Er war zwischenzeitlich verletzt, allerdings kurzfristig. Und er wirkt für alle Gegenspieler, die er im College hat, 2 Jahre zu alt als Gegenspieler, obwohl er 19 ist. Wenn du verstehst, was ich damit meine. Also,
ich weiß ganz genau, was du meinst.
Selten einen Spieler gesehen, der so oft in der schlechteren Position als Rebounder steht und der nicht jetzt 20 Zentimeter größer ist als der Gegenspieler und trotzdem noch an den Rebound kommt. Er ist ein unglaubliches Talent, was gerade Offensiv-Rebounding angeht. Er ist so physisch und so stark und er schiebt auch andere 2 Meter 11, 2 Meter 13 Spieler einfach aus dem Weg, als wären sie nicht da. Dieses physisch Imposante, das er im College hat, das ist so ein bisschen der gefährlichste Trade, den es gibt in einem College-Spieler. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder physisch imposante Spieler gesehen, die diese physische Überlegenheit dann natürlich nicht mitnehmen konnten in die NBA, weil da alle größer sind und alle stärker sind. Aber es ist eben nicht nur die Physis bei Hannes Steinbach. Es ist ganz viel anderes noch in seinem Spiel. Aber ich würde sagen, das ist wahrscheinlich Stand jetzt so seine größte Qualität, Fragezeichen?
Also, das ist wirklich kompliziert. Wo fängt man da an? Erstmal fängt man, wie groß glaubst du ist Hannes Steinbach?
Gelistet ist er bei 2,11.
Ist er 2,11? Also, manchmal glaube ich, er wäre ein Tick kleiner. Ich hatte ihn auch kleiner im Kopf, vielleicht einfach nur. Aber seine Wingspan ist 7,3, glaube ich. Also über 2,20 auf jeden Fall. Ja. Und das sieht man, das sprießt aus allen Poren. Mein Verhältnis zu Johannes Steinbach war, ich habe ihn spielen sehen, ich habe natürlich auch in der Würzburg-Serie gesehen gegen Ulm. Ich habe ihn bei der U19 gesehen und er hat, okay, jetzt wird's crazy, weil es ist ja eine Coronation, es ist ja, also wir preisen diese 5 Spieler so oder so, für mich auch egal, in welcher Reihenfolge. Und trotzdem war ich so, okay, für einen Lottery-Pick in einem der besten Drafts der Welt oder aller Zeiten, wo ist jetzt das, was er richtig gut kann, vorher, bevor ich mich mit ihm auseinandergesetzt habe? Weil ich dachte, okay, er wirkt groß, aber nicht super lang. Er wirft ganz gut, aber wirft nicht, ist kein Werfer. Er hat, was so Closer-Attacks und so angeht, hat er nicht so viel im Gepäck. Er hat jetzt keinen richtigen Floater, aber ich war einfach, es ist so einfach, grünlos, ein Defensivspezialist und alles andere entwickelt sich oder, keine Ahnung, wo ging's bei ihm los? Und es ist tatsächlich, Stand heute erstmal, der Offensiv-Rebound. Offensiv-Rebound und Transition. Und, also du sagst es, er spielt jetzt auch in der Big Ten. Seit neuestem ist Washington in der Big Ten. Und jetzt haben wir darauf gewartet. Er hat erst gegen so andere Heinzies, hat er halt irgendwie, genau, keine Ahnung, 25 und 12 gemacht. Und dann gingen die Big Ten-Spiele los. Die Spiele, nur die drei, die haben bis jetzt 3 Spiele gemacht. Es ist gegen Indiana 20 und 10, USC 24, 16 und 3, UCLA 29, 10 und 3. Das sind die 3 Spiele gegen die beste Competition, die er bekommen hat. Mhm. Weil wie du auch sagst, das Gefühl hast, okay, ich sehe das immer und sehe einfach nur, er holt einfach 5 Offensiv-Rebounds. Er holt 4,5 im Schnitt. Und in diesen 4,5, von diesen 4,5, also er schießt, glaube ich, in Putbacks schießt er 79% aus dem Feld. Mhm. Und in Transition schießt er auch 80% aus dem Feld. Und da kommt seine Effizienz her. Er ist mobil wie ein Irrer. Also irgendwo gibt es einen Rebound und er, wie aus der Kanone geschossen, läuft er die ersten Schritte. Die Bewegungsphysik von ihm ist wirklich krank. So, und er hat auch Bock zu laufen. Es ist nicht so, es ist kein Schleppen. Er hat Bock zu rennen, er hat Bock nach hinten zu rennen, er hat Bock zu rotieren, er hat Bock zum Defensiv, keine Ahnung, außerhalb die Zone zu kommen und sich da zu positionieren. Es ist so, es sieht aus wie ein großer Kraftprotz, der Bock hat, sich zu bewegen und rumzurennen. So. Aber trotzdem bleiben auf eine bizarre Art und Weise gibt es eben auch ein paar kleine Fragezeichen. So. Dabei immer noch. So zum Beispiel seine linke Hand. Linke Hand, er ist für mich ein linker Handspieler, ein Spezialist, der, wenn der Ball, wenn er die Hand unterm Ball hat, also wenn er quasi ein Layup macht, weißt du, so Unterhandkorbleger hätte man früher gesagt, da hat er Touch. Hat er den Ball in der klassischen Wurftasche mit der linken Hand. Und es muss so ein bisschen anpassen, wird so ein bisschen gebumpt vom Gegner, finde ich, sieht das manchmal, da wenig Touch. So. Der Wurf sieht richtig gut aus. Ich mag ihn, ich mag den Rhythmus. Er wirft bei allen seinen 15 Dreiern, die er dieses Jahr geworfen hat, jeder Fehlwurf ist entweder kurz oder lang. Mhm. Hannes Steinbach hat, ich konnte keinen Dreier von ihm finden, wo er nach links oder nach rechts wirft. Es ist eine perfekte Bewegung, es ist balanciert und der Ball ist kurz oder lang. Und ich weiß da auch wieder nicht, was ich daraus machen soll. Mache ich daraus, Mann, der Typ hat eine Bewegung, wo nie was schief geht, sondern es ist jetzt nur ein bisschen Touch. Oder ist es jetzt einfach nur, wieso wirfst du immer entweder zu lang oder zu kurz? Und der schießt 40% als großer. Aber weißt du, was ich meine? Es ist... Manchmal weiß ich noch nicht so, und da denke ich mir auch, vielleicht sind wir zu verwöhnt von diesem, von dem Hartenstein Push-Shot, von Jokic sowieso, ist einfach der beste Spieler der Welt, und Alperen Şengün, und ich habe so dieses Profil im Kopf, weil ich glaube, das ist ja nicht so richtig, sondern es ist dann vielleicht eher so Richtung Steven Adams mit so noch einem anderen Skill oder noch zwei anderen Sachen. Close-Out-Attacken sind aktuell in den Gegner rein über die rechte Hand oder dann so ein kleiner Spin-Move. I don't know. Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe dich, ja. Es fällt so ein bisschen schwer, weil er nichts hat, was flashy ist. Es
genau das ist nichts. Er wowt dich mit keiner, also bis auf diese verrückten Rebounds, und ich finde auch manche Defensivaktionen. Weniger noch die Blocks, sondern wenn er einfach, wenn jemand an ihm zerschellt.
Es ist auch interessant, weil er ja eigentlich als relativ klarer Fünfer unterwegs war in Richtung Washington und jetzt aber sehr oft auf der Vier zu Hause ist. Washington hat auf der Fünf einen Spieler, der in seinem fünften College-Jahr ist, Frank Kepnang aus Kamerun, der ein unfassbarer Shotblocker ist. Also der tut nichts, außer er springt aus der Halle und nimmt den Ball mit aus der Luft. Dementsprechend ist er, finde ich, oft so ein bisschen außer Position, und dieses außer Position sein merkt man ihm auch an. Er hat einige Minuten auf der 5 als Lone Big, und in diesen Minuten auf der 5 ist er super dominant. Da ist er, gerade was seine Rim Protection Zahlen angeht, auch schon jetzt wahnsinnig weit. Also diese defensive Komponente gerade als Rim Protector bringt er dir mit diesen endlos langen Armen. Und was ich noch interessant finde zu seiner Transition Offense ist, dass er Transition nicht so spielt, wie wir jetzt aus dem Sommer gewohnt sind, zum Beispiel von Franz Wagner, wie Franz Wagner in Transition attackiert. Also manchmal attackiert er schon so, also einfach Kopf runter und durch, da gibt's einen Eurostep und dann ist da so viel Kraft dahinter. Hannes Steinbach, ich habe ganz oft beim Anschauen des Tapes Nikola Mirotic-Vibes bekommen, weil der vorne ist und es ist dann nicht, er bekommt den Pass und hat nur noch den Layup, sondern er ist dann in der Position zum Korb. Er hat den Gegner auf dem Rücken, er hat das richtige Mismatch im Post-Up. Er bekommt so viele Vorteile aus diesen Transition-Situationen, die nicht sofort umschlagen in, hier ist der Korbleger, sondern hier ist jetzt ein Mismatch. Und aus diesen Situationen, das muss man ja auch sagen, in einer insgesamt relativ schwachen Mannschaft, Shotmaking ist wirklich eine Katastrophe bei Washington, werfen deutlich schlechter seine Mitspieler, als die herausgespielte Wurfqualität ist. Er hat sehr, sehr gute Playmaking-Anlagen, wie ich finde. Also,
ja, hat er.
Die zwei Assists, die da auf dem Papier stehen, bilden nicht ab, was der teilweise für Pässe spielt und was der im Gegensatz auch zu Erik Greibel, den wir vorhin schon angesprochen haben, auch für gewagte Pässe spielt. Und ich mag's, dass er diese gewagten Pässe spielt und dass er sich das zutraut. Und diese ganze Kombination, dieses Potpourri, dass der von allem was kann, ist, glaube ich, was extrem hoch geschätzt wird von NBA-Teams. Und ich glaube, das ist das, was ihn höher befördert als zum Beispiel in Christian Anderson. Weil wenn du jetzt Christian Anderson meiner Oma zeigst, die noch nie ein Basketballspiel gesehen hat, und dann daneben Hannes Steinbach, dann, und du fragst, wer ist der bessere Basketballspieler von den beiden? dann würde sie wahrscheinlich Christian Anderson sagen, weil der die Moves, die Dribblings hat und die tiefe Dreier und hier nochmal ein Crossover, Inside Out. Und Hannes Steinbach nicht, aber Hannes Steinbach ist einfach in allem, was er tut, unglaublich effizient und er tut alles. Es gibt keinen Teil des Spiels, den er nicht berührt oder in dem er nicht involviert ist.
Ja, ich meine, du hast völlig recht, auch ohne, dass wir haben uns ja nicht angeschickt, hier zu vergleichen eigentlich, aber
ja,
so,
ja, ja.
Er ist deswegen dieser High-Floor-NBA-Spieler. Also er ist der, von dem wir schlafen, gut zu wissen, er wird hundertprozentig seine NBA-Rolle irgendwo finden. So, also dieses, wie wenn du sagst, so der schlechteste Fall, den du siehst bei Chris Anderson, ist ein Euroleague-MVP, dann ist es halt, bei Steinbach ist einfach irgendwo achter Mann in der NBA. So, das ist halt das Basement. Aber jetzt ist die Frage, kommt noch irgendwo, platzt noch irgendwo ein so ein Skill richtig auf und entwickelt sich nochmal? So dieses, ja, es ist dieses, er kann alles, aber er ist in keinem nochmal Spezialist für mich bisher, bis auf diesen Offensiv-Rebound.
Mhm. Ich glaube, wenn Hannes Steinbach ein richtiges Driving-Game hätte und so ein bisschen Ballhandling, das, was du schon angesprochen hast,
den Ball auf er hat die Mobilität.
Er hat die Mobilität.
Er hat die Mobilität dafür.
Er hat definitiv die Mobilität. Ich weiß nicht, ob er Stand jetzt das Ballhandling hat on the move. Er hat schon so ein paar Transition-Flashes immer wieder, wo er dann auch einen Spin-Move auspackt.
Ja, und trotzdem ist es wieder für mich kein Ausbildungsverein. Er hat die vierthöchste Usage Rate. Mann, der könnte noch. Es ist halt. Manchmal habe ich das Gefühl, es tut ihm weh, dass die Leute wissen, wir müssen ihm quasi nicht den Ball geben, weil er holt sich sowieso 4,5 Offensiv-Rebounds. So. Mhm. Und wir müssen ihn nicht mal einfach im Post-Up weiterentwickeln, weil er kratzt sich seinen Shit zusammen. So. Es kann nicht sein, dass 3 Leute mehr mit dem Ball machen als er in dem Team. Aber er macht halt trotzdem 20 und 10. Das heißt, der Coach sagt halt, erstmal sind wir hier, um Spiele zu gewinnen und wir sind nicht unbedingt Ausbilder, sondern und er kriegt doch genug so auch schon. Aber ich finde auch das, was wir bei Reibe gesagt haben, diese Short-Draw-Actions oder auch nochmal ein bisschen, ich meine, er schießt 40% von der Dreilinie. Sorgt dafür, dass er 2 mehr wirft pro Spiel. Und nicht nur 15 in der Saison. Nicht nur 1 pro Spiel. So.
Mhm.
Das ist, glaube ich, ein bisschen das Thema. Aber ja, wie gesagt, dass wir quasi jemanden haben, der, von dem wir schon einfach sicher sind, dass er einer der weiteren NBA-Namen wird. Auch das nehmen wir, würde ich sagen.
Wird aktuell in der Lottery gesehen für die kommende Draft. Auch er ist noch mal ein paar Ränge nach oben geklettert zuletzt. Er ist der drittbeste Rebounder, glaube ich, im gesamten College-Basketball, was die puren Counting-Stats angeht. Seine Conference führt da an, wenn man auf die Rebounding-Quoten guckt, also die anteiligen Rebounds, die er holt, dann ist er meilenweit vor jeglicher Konkurrenz. Also es gibt gar keinen Vergleich. Und ich glaube, also wie gesagt, ich tue mir immer so ein bisschen schwer damit. Ich glaube, Hannes Steinbach hat Star-Potenzial. Es ist, für mich ist er gebacken und gemacht dafür, ein extrem vielseitiger Rollenspieler zu sein in der NBA und ein Starter, der dir vor allen Dingen mal Defensive gibt und all die Sachen, die deine Stars vielleicht nicht können. Aber wenn er, wie du gesagt hast, dieses eine Talent freischaltet. Und es könnten ja aufgrund seiner Versatilität viele verschiedene Talente
sein. Genau, es muss nur eins sein. Es muss der Hartenstein-Flaute sein oder es muss der Dreier sein oder es muss eine von diesen Dingen einfach sein. Und nochmal, er schießt 40%, aber einfach rund um den Ring nochmal so ein, da habe ich manchmal noch, so ein Hauch-Touch einfach noch.
Er kommt extrem oft an die Freiwurflinie. Das ist auf jeden Fall schon mal eine große
Qualität. Mann, er ist eine Maschine. Guck mal, was ich für ein fantastischer Basketball-Experte bin. Ich sage einfach immer nur, Mann, der ist eine Maschine. Er ist eine Maschine, wirklich.
Ist er aber auch.
Im Zweifel, manchmal siehst du ihn halt, wie er sich bewegt und wie kraftvoll er aussieht. Und dann hast du halt so ein bisschen so ein Shengyun schon vor Augen. Und das ist dann vielleicht einfach das, was jetzt eher dafür sorgt, dass ich nochmal sage, okay, da fehlt ihm so ein bisschen was, weil das dann in meinem Kopf dann die Vergleiche sind, die dann aufgehen. Ja. Und das ist dann einfach ein weiter Weg für ihn.
Ja, da ist er, glaube ich, ich glaube, auch wenn die Korn ein bisschen lazy ist, der Typ, in den er sich entwickelt, die Richtung, in die er sich entwickelt, ist, glaube ich, schon eher Hartenstein als ja. so ein Schengen.
Für mich ist es ein Skill, wie für Steven Adams mit ein bisschen mehr Skill ist es im Zweifel. Weil ich finde, er hat auch die Urkraft. Ich glaube, wenn er NBA-Krafttraining macht, 2 Jahre, ist er der stärkste Mensch der Welt.
Ja, also es ist wirklich aberwitzig. Also jeder, der das noch nicht gemacht hat, einfach mal auf YouTube so 10 Minuten Hannes Steinbach Offensiv-Rebounds anschauen. Es ist Wahnsinn. Ich habe noch nie 2,13 Meter Leute so fliegen sehen.
Er screent noch nicht, Basti. Er setzt, also ich weiß nicht, ob das taktisch ist, aber für jemanden, also das ist das Einzige, was er noch nicht hat für mich, ist, er zerlegt die Leute nicht. Er löst den Screen eine halbe Sekunde oder eine Sekunde zu früh auf. Guck dir das mal bitte einmal an. Geh einmal rein und guck dir direkt die Ballscreens von ihm an. Und du wirst es sofort sehen. Und es kann natürlich immer sein, dass der Coach sagt, komm früh aus dem Screen raus, komm. Das kann ich nicht beurteilen. Sollte es nicht so sein, der würde die Leute so dingfest machen.
Ja.
Ich krieg Schiss davor, wie schnell er sich bewegen kann. Ich weiß sofort, ich würde einfach vor Angst umfallen, wenn ich ihn hinter mir wähnen würde, einen Screen setzend. Und da lässt er die Leute noch zu einfach vom Haken.
Ja, wie gesagt, das Spacing ist für ihn auch sehr oft sehr awkward, zusammen mit Kepnang, der da neben ihm spielt und der dir gar keinen Platz gibt. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das schon auch daran liegt, ne, dass du einfach wenig Zeit hast, da wirklich einen Vorteil zu kreieren. Ich glaube, da steckt noch sehr viel Potenzial drin, aber er ist jetzt schon ein Spieler, der als Top-10-Talent für...
In diesem Draft, Draft.
Das muss man vielleicht auch für alle, die das nicht so verfolgen, abschließend nochmal sagen. Diese Draft wird betrachtet als die beste möglicherweise aller Zeiten. Wir haben an der Spitze 4 Spieler in Darren Peterson, Cam Boozer, AJ DiBanza und Caleb Wilson, die allesamt als mögliche All-NBA-Spieler gesehen werden, von Talent her. Und in dieser Draft unter den Top 10 zu landen oder in der Nähe der Top 10 und jetzt mit Christian Anderson noch einen Spieler zu haben, der da auch langsam hochkriecht. Was für eine Zeit erleben wir im deutschen Basketball?
Hast du einen Lieblingsverein für Steinbach? Ich habe es dir schon gesagt, Boston. Es ist für mich, wenn Boston kriegt, man dann...
Ja, Boston ist... super nice. Gerade ist er in den Mocks, weil eben die Position diese Draft-Position auch gut klappt, öfters mal bei den Warriors zu Hause. Ja. Ich glaube, da würde er extrem gut reinpassen. Ich vertraue nur Steve Kerr als Head Coach nicht, junge Spieler weiterzuentwickeln.
Oh, Blasphemie.
Dementsprechend vielleicht da eher nicht. Ich will ihn auf jeden Fall nicht bei den Sacramento Kings sehen. Wenn ich mir eine Sache wünschen darf, die werden wahrscheinlich eh zu hoch draften. Oh, ich hab's. Die Memphis Grizzlies Pair mit Thomas Isalo als Head Coach und dem Offensiv-Rebounding-Monster Hannes Steinbach. Das ist a match made in heaven.
Das stimmt.
Besser
das
geht's ja nicht.
Ja, dann sprechen wir einfach dann am 15. Mal mit ihm rüber. Mit dem Front Office.
Wir werden in Berlin sein.
Wir hätten da einen Geheimtipp für Sie aus Germany.
Der Geheimtipp Hannes Steinbach. Hat noch keiner mitbekommen. Alright. Das war unsere große College Boys Folge. Ich hoffe, das hat euch zu Hause gefallen. Wie gesagt, wir sind beides keine College Experten. Wir haben uns reingekniet, so gut wir können. Es gibt tausende Spieler aus deutscher Sicht am College, die erwähnenswert wären, die wir leider aussparen mussten, auch weil der Podcast hier nicht ewig dauern kann. Kurzes Shoutout noch vielleicht an Nils Machowski, der zuletzt alles zerlegt, auch an einem relativ kleinen College über Rangleistungen abliefert, aber da könnten wir, wie gesagt, so viele nennen und es kommt immer noch sehr viel gutes Talent nach. So, Per. Abschließende Worte, hast du noch was?
Nee, Schlusspfiff. Viel zu lang.
Wir waren heute lang unterwegs. 2 Stunden Aufnahmezeit, Boto. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.